Der Apostel Paulus hat sich in seinen Beispielen nicht gescheut, hineinzugreifen in die Erfahrungen und die Erlebnisse seiner Mitmenschen. Und so nimmt er ein Beispiel aus dem Sport, und deshalb dürfen wir auch heute einen Blick da hinaus tun. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die so in der Kampfbahn laufen, der Aschenbahn? Die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ein jeder aber, der da kämpft, enthält sich alles Dings. Jene nun, dass sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe aber so nicht als aufs Ungewisse. Ich fechte so nicht als der in die Luft schlägt, sondern ich züchtige meinen Leib und zähme ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Herr, hilf du uns dazu, dass wir laufen. Amen. Vor 12 Tagen fand in Amerika ein aufsehenerregender Boxkampf statt. Und er wurde bei uns in Deutschland um 3.25 Uhr am frühen Morgen übertragen. Und ich habe mir das nicht nehmen lassen, aufzustehen, um dieses Schauspiel mitzuerleben. Und was mich am meisten verwundert hat, als ich zum Fenster hinausschaute, dass meine ganze Umgebung erleuchtete Fenster hatte. Ich habe eine sportbegeisterte Nachbarschaft, die alle das sich nicht entgehen lassen wollten. Es ist ja eine peinliche Sache. Die zwei armen Kerle verhauen sich und Millionen in der Welt amüsieren sich daran. Zwei Aktive und Millionen Zuschauer, welch ein krasses Missverhältnis. Das ist vielleicht beim Sport das Schlimmste, dass es so viele Zuschauer gibt. Wenn man einen fragt, sportlich sei, sagt er, natürlich, sehr sogar. Und wenn man fragt, ja, was er denn macht, ja, Fußball und so, ja, wann denn? Ja, samstags auf der Gegengerade im Stadion, das ist ein Sportbetrieb. Und das hat der Paulus gemeint, deshalb hat er dieses Bild genommen, weil er meint, dass es bei Christen ähnlich sei, dass man immer wieder dem Fehler verfällt und Zuschauerrolle einnimmt. Ausschließlich Zuschauer bleibt. Das kann man ja sehr engagiert und begeistert tun. Sport kann sogar jeden noch faszinieren. Bis hin zu den Ältesten unter uns in Ehren erkraut, die selbst bei der Olympiade noch voller Bewegung die Medaillen zählen, die die Deutsche Bundesrepublik erzielt hat, oder traurig sind, wenn ein großes Länderspiel verloren geht. Das ist Zuschauerbegeisterung, die jeden mitreißt. Und das war die Not, die schon in den ersten Gemeinden begann, dass man über Jesus reden kann, in der Zuschauerrolle. Man kann große Themen diskutieren über die Ewigkeit, über das Leben der Christen. Wir haben das ja mit den Konfirmanden jetzt ein Jahr lang getan. Wir haben immer über das Thema geredet. Wir waren Zuschauer. Und die Konfirmanden haben das gern getan und haben gesagt, sie wollten das auch kritisch tun, die anderen Christen daraufhin ansehen, ob die richtig laufen und ob die in ihrem Leben wirklich aktiv sind. Aber heute dreht der Apostel Paulus um und sagt, jetzt interessiert mich's, ob ihr Aktive seid. Und das ist ein Problem, wenn man darüber predigt. Das hat der Paulus selber gemerkt, deshalb sagt er, dass ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Wir Pfarrer stehen hier in erster Linie in Gefahr, dass wir schön darüber reden und das nicht leben. Dass wir große Worte machen und das nicht verwirklichen können. Deshalb wollen wir das jetzt ganz auf uns beziehen. Ich möchte meiner Gewohnheit treu drei Punkte herausgreifen. Erstens, aktiver Christenstand lohnt sich. Aktiver Christenstand lohnt sich. Man macht ja gerne so, als ob im Sport die Hauptsache sei, dabei gewesen zu sein. Das erzählt man den jungen Leuten und sagt, es ist gar nicht so wichtig, ob ihr gewinnt, Hauptsache, ihr habt mitgemacht. Es ist ja ethisch sicher ein schöner Gedanke, dass es nett ist, dabei gewesen zu sein. So wie je nach Koreaner beim 30 Kilometer Langlauf im Skilanglauf in Grenoble bei der Olympiade Kim Ki, der erst am Ziel eintraf, als der Sieger schon im Hotel war und sein Dessert verzehrte. Und man sagte, das sei so richtige Sportbegeisterung, dass es trotzdem noch zu Ende läuft, auch wenn er keine Chancen mehr hat. Aber es stimmt ja gar nicht. Wer ein wenig den Sport verfolgt, weiß, dass Sportler wissen, es geht um den Siegespreis. Warum war denn die Christa Zechmeister so traurig? Oder gestern der Colombon, als er gestürzt ist und sich dort in dem einen Tor eingefädelt hatte? Da kommt es ja vor, manchmal, dass eine Tränen in den Augen haben. Weil es eben nicht bloß darauf ankommt, dass man dabei war, sondern dass man siegt. Und es kommt eben im Christenleben nicht darauf an, dass man hier einmal in einer Kirche saß und dass man schöne Worte gehört hat und dass man Lieder gesungen hat, sondern es kommt darauf an, dass man den ganzen Preis bekommt, den Lohn, ja, dass man sagen kann, mein Christenleben hat sich wirklich gelohnt, da war was drin. Was denken Sie, wenn so zwei Boxer sich die Beute teilen und ihre Gage aufteilen? Da ging es diesmal, glaube ich, um mehrere Millionen. Die wissen, um das geht's. Warum sind Sie eigentlich heute Morgen gekommen? Was wollen Sie denn haben? Was soll sich denn lohnen bei Ihnen? Was wollen Sie kriegen? Jesus hat auch deutlich gesagt, dass er nicht vordergründig, oberflächlich mit ein paar billigen Hilfen, mit so ein paar einfachen Geschenken für die nächsten 3 Tage, so ein bisschen Gesundheit und ein bisschen Fortkommen und so, das will er nicht. Wissen Sie, was der Siegespreis von Christen ist? Dass wir in dieser Welt nicht bloß Reichtümer zusammensammeln können, eine Familie gründen, Häuser bauen, Ehre bekommen, sondern dass doch ewige Jesus Christus sich in unserem Leben sichtbar verherrlichen will, dass er ihnen begegnen will, dass er in den kleinen Nöten ihres Lebens, in der Schwachheit ihres Leibes, in der Unvollkommenheit ihrer Persönlichkeit, will er sich erweisen als der Herr, der ein Leben umgestaltet. Und das lohnt, das ist der Preis, um den es geht. Wahrlich, dies Kleinod verlohnet den Streit. Das heißt in diesem Lied von Allendorf: Streitet nur unverzagt, seht auf die Krone, selber der Herr wird den Siegern zum Lohne. Das ist der Siegespreis der Christen. Und wenn wir hier zusammensitzen im Gottesdienst, wenn wir zu Hause Bibel lesen, dann haben wir einen großen Ehrgeiz, ein Ziel. Und wir wollen das gar nicht kümmerlich verstehen, als ob es jetzt nur um ein paar besänftigende Gefühle geht. Wir wollen nicht leer von hier weggehen. Und wir wissen, Menschen können es uns nicht geben. Sie können uns nur darauf hinweisen. Wir wollen ihn haben, Jesus haben, dass er mit uns hineingeht in diese kommende Woche. Was hilft uns eine Zuschauerhaltung? Was hilft es uns, von anderen fortwährend nur zu hören, was sie empfinden, was sie in ihrem Glauben erleben? Wir wollen ihn haben, wir wollen ihn finden. Das Zweite: Man muss den toten Punkt überwinden. Wer schon einmal selbst gespottelt ist, der weiß, dass da der tote Punkt kommt in allen Sportarten. Die Zuschauer wissen es nicht. Die können ja so schnell das Pfeifkonzert anstimmen und sagen, Da, der ist in einer Formkrise, unser Libero in unserer Fußballmannschaft oder unser Stürmer, den wechseln wir aus. Und der arme Mann, der das mitmacht, was jeder Mensch fortwährend mitmacht, dass er einen toten Punkt überwinden muss. Anstatt dass sie ihn aufmuntern und ihm eine Stütze geben, pfeifen sie ihn aus. Wer selber gelaufen ist, war ein 3000 Meter Lauf, der weiß, dass da so nach 1100 Meter das erste Mal das beginnt, wenn die ersten Kraftreserven vorbei sind, dass man denkt, jetzt lässt sich einfach da unten in der nächsten Kurve links in den satten grünen Rasen fallen und leg einfach hin und lass sie vorbeiziehen, es ist alles ganz egal. Und dann gibt's Traumbilder, die einen beschäftigen. Jetzt könnte man im Liegestuhl liegen und Cola trinken und dann immer dieses Stampfen auf der Aschenbahn. Ihr lieben Konfirmanden, wenn ihr Christen sein wollt, aktive Christen, müsst ihr wissen, dass ihr fortwährend mit einem toten Punkt kämpfen müsst. Das traurigste und verlottertste Leben dieser Welt, eines Menschen, der nie lachen kann, wird euch plötzlich noch leuchtend erscheinen, weil das diese Halluzinationen sind, die gerade Christen gerne haben am toten Punkt. Dass man plötzlich denkt, wirf's doch weg, sei doch nicht so unvernünftig, lass es doch, es lohnt sich doch nicht. Dass man als junger Mensch denkt, vielleicht geht dir doch das ganze Leben verloren, wenn du dich nicht einfach hineinstürzt und das nimmst, was die anderen so billig mitnehmen vom Leben, dieses Oberflächliche, vielleicht macht sich's doch satt. Dass eine Mutter sagt, ich höre jetzt eben auf mit meinen Kindern, ich schaff das nicht mehr und ich lasse sie jetzt einfach ihren Weg gehen. Weil sie am toten Punkt den Trugbildern erliegt. Dass alte Menschen plötzlich in der Traurigkeit versinken und meinen, was soll ich immer gegen diese dunklen Schatten ankämpfen? Ich lasse es einfach. Ich glaube nicht mehr, dass mein Glauben mich fröhlich macht. Und ich glaube es einfach nicht mehr, dass ein Alter eine erfüllte Zeit sein kann. Es gibt ja furchtbar viele Versuchungen. Und deshalb sagt Paulus, ich betäube meinen Leib. Ich betäube meinen Leib. Die einzige Gefahr im Leben eines Christen, die kommt von mir. Und verstehen Sie es doch jetzt bitte, warum wir in unseren Gemeindeveranstaltungen gewisse Themen so ungern bringen. Nicht, dass uns die Nöte in Chile oder was weiß ich sonst wo in der Welt nicht so bewegen. Natürlich bewegen sie uns und die Inflation und was sonst auch immer. Aber wir sehen eine viel, viel größere Not, das ist mein Leib, mein Leben, meine Gefühlswelt, die mir fortwährend in meinem Christenlauf zur Anfechtung wird und die mich nicht ans Ziel kommen lässt, sondern die mich hier und dorthin jagt, dass ich gar nicht konzentriert meinen Lauf vollenden kann. Und deshalb sagt der Paulus, gibt es eigentlich bei Christen immer nur ein Thema und das soll auch in der Verkündigung vorne anstehen und aus dem kommen erst die anderen Antworten dann. Wie ich meinen Leib betäuben kann, wie ich meinen toten Punkt überwinden kann. Dieser tote Punkt, dass ich als Vater meiner Familie keine Liebe so ausstrahlen kann, wie ich es gern meinen Kindern geben kann. Wir haben oft mit unseren Konfirmanden darüber gesprochen, dass das tote Punkte sind. Dass wir eine Konfirmandenstunde nicht so harmonisch durchführen, wie wir es eigentlich wollten. Weil der tote Punkt kommt. Mein Leib und Leben, das, ich habe nicht die Geduld. Und weil mir das fehlt, dieses Laufen auf dieses eine Ziel, dass Paulus sagt, ich möchte zur Auferstehung der Toten gelangen und ich möchte, dass dieser Christus, der mich ergriffen hat, auch jetzt in dieser Welt mich schon prägen und verwandeln kann, dass ich anderen Menschen etwas weitergeben darf von der großen Freude, die ich empfangen habe. Das ist doch nicht unser Ziel, dass wir hier zu Gericht sitzen über eine böse Welt. Natürlich gibt es in der Welt Unfrieden und Krieg und Ungerechtigkeit, aber an was wir leiden ist, dass wir selber immer wieder uns wegtreiben lassen von unserem Leib und von unseren Gefühlen. Paulus sagt, ich betäube meinen Leib, ich will laufen, ich will das Ziel erlangen, ich will Christus fassen in meinem Leben und möchte von ihm ergriffen sein. Ich züchtige meinen Leib und zähme ihn.
Manche meinen, das sei heute nicht modern, das war noch nie modern. Das war zur Zeit der Griechen auch nicht modern. Das alte militärische Leben der Spartaner war auch nur eine falsche Fiktion eines erfüllten Lebens. Es lohnt sich nur, sich zu züchtigen und sich zu zähmen, um einen Preis zu gewinnen. Und das hat Jesus deutlich gesagt, als er von der Perle sprach. Er beschenkt sie. Sie brauchen ihm nichts opfern. Wenn sie ein erfülltes Leben haben wollen, dann müssen sie sich züchtigen und zähmen. Dann braucht es viel, viel Mühe. Wenn Sie nur 15 Minuten am Morgen jenes Tages still sein wollen, das ist Betäubung unseres Leibes. Viel wichtiger wollen wir morgen früh die Schlagzeile haben, ob wirklich gestreikt wird oder nicht. Viel wichtiger ist uns, dass wir dann noch ein Telefongespräch erledigen, dass wir noch mit unserem Familienangehörigen reden, dass wir noch einen Streit weiterführen, als dass wir uns konzentrieren darauf, dass in dieser Woche jetzt Jesus selber uns treiben kann. Und dann sind wir schon beim letzten. Konzentration aufs Ziel ist Not. Ich darf nochmal erinnern, was wir gesagt haben. Aktiver Christenstand lohnt sich. Es gibt einen Preis. Nicht nur einen vergänglichen Kranz. Man muss einen toten Punkt überwinden und nun Konzentration aufs Ziel. Emil Zatopek, der Weltrekordler, Olympiasieger, der hat selbst davon berichtet, wie er bei jedem Lauf an diesem toten Punkt leidet. Und er das nur überwinden kann, wenn er sich bei jeder Runde vorstellt, jetzt kommt das Ziel. Wenn ich durch die letzte Kurve durch bin, dann bin ich da. Und dann immer noch eine Runde weiter. Er kann sich das Ziel nur ganz nah vorstellen. Das Ziel vor Augen, sonst kann man es nicht überwinden. Und wenn Sie von hier weggehen, vom Gottesdienst, das möchte ich Ihnen sagen, das schaffen Sie gar nie die kommende Woche. Die ganze Woche wird ganz anders aussehen, als Sie ahnen. Sie werden ein nervenzerrissener Mensch werden. Sie werden keine Freude und keine Gelassenheit mehr haben. Die Kämpfe dieser Welt werden Sie überwältigen. Wenn Sie nicht ganz nah das Ziel vor Augen haben, wenn Sie nicht gleichsam auf Du und Du mit der Ewigkeit leben. Und nur wenn Sie das haben, Ewigkeit in die Zeitleuchte hell hinein, dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine, können Sie laufen und das Ziel erreichen. Wie ich noch in dem Jugendkreis war, in der Johannesgemeinde, habe ich mal einen ganz berühmten Sportler, weltbekannt, dessen Namen Sie wahrscheinlich alle noch kennen, einladen wollen in unseren Jugendkreis. Und er war sehr angetan und sagte, ich würde eigentlich gern kommen, ich habe nur so viele Termine, aber hören Sie, ich war auch mal im CFIM. Und ich hatte damals nicht den Mut nachzufragen und sagen, warum hat es denn eigentlich aufgehört? Sicher war gar keine Absicht dahinter. Es hat einen nur rausgetrieben, weil man das Ziel nimmer sahen, weil andere Ziele stärker wurden. Nicht als ob wir in dieser Welt nicht uns an allem freuen dürften, nicht als ob wir uns in dieser Welt nicht auch uns ganz in unsere Berufsarbeit hineinstürzen könnten. Nein, dass diese Berufsarbeit, unser Familienleben, die Freuden den Menschen, die Natur erst ihren Sinn bekommt von der Ewigkeit her und dass mich das, was in dieser Welt vergehend ist, nicht mehr zerstören kann. Und was dann auch kommt in der kommenden Woche, ob wir dann plötzlich an Gräbern stehen, wenn ich auf Du und Du zur Ewigkeit lebe, das Konzentration aufs Ziel, dann kann ich das einordnen in meinen Lauf und überwinden. Ich kann es ertragen, wenn treue Menschen mich verlassen, wenn ich enttäuscht werde. Ich kann es ertragen, weil ich meine Heimat vor Augen habe und mein Ziel, auf das ich zulaufe. Ich habe eine Angst, die treibt mich um. Dass nur keiner von uns in der Ewigkeit fehlt. Über dem ganzen Neuen Testament liegt der Ernst, dass man verloren gehen kann. Dass man dabei war, mitgelaufen ist, dann Zuschauer wurde und am Ende nichts hat.
Paulus sagt, lauft ihr, dass ihr das Ziel erlangt. Dafür leben wir. Amen.